Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Ralf Thiele, Oberst AD, CEO von Stratbird Consulting und Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft zu Berlin, die er in den vergangenen 17 Jahren zu einem national und international renommierten Forum entwickelt hat. Ralf Thiele war zudem in seiner früheren militärischen Laufbahn in einer Vielzahl bedeutender nationaler und internationaler sicherheits- und militärpolitischer Führungspositionen eingesetzt. Er gilt als sehr gut informiert und wirft einen unbestechlichen Blick hinter die Kulissen. Denn es ändert sich im Augenblick sehr viel Grundlegendes im Verhältnis des Westens zu China mit der Corona-Krise als Sprengsatz. Das Land wird in jedem Fall eine Reihe neuer Seiten aufziehen, denn China ist mittlerweile zu einer Hightech-Macht herangewachsen, die in bestimmten Bereichen sogar die USA überholt hat. Und der Westen tut sich zunehmend schwer aufgrund seiner wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Das Virus jetzt legt zudem eine Reihe sehr beunruhigender Details frei, die beim Graben immer drängender werden. Thiele weist auf eine vollkommen neue Bedrohung hin, die sich aus den genetischen Manipulationsmöglichkeiten mit den neuen Impfstoffen ergeben. Denn das sind ja keine Impfstoffe mehr, sondern programmierte Handlungsanweisungen für unseren Organismus, reine Gentechnik also. Dieser weltweite Massentest zeigt, dass die neue Technik im Prinzip funktioniert. Und den Wert der dabei gemachten millionenfachen Erfahrungen kann man gar nicht bedeutend genug einschätzen. Mit dieser neuen Gentechnik jedenfalls kann man künftig nach Belieben im menschlichen Organismus herumfuschen. Wen wundert's, wenn die Sache auch militärisch höchst interessant wird? Wir kommen später darauf zurück. Doch woher jetzt das Coronavirus wirklich kommt, lässt sich bisher noch nicht zweifelsfrei belegen. US-Präsident Biden jedenfalls hat den amerikanischen Geheimdienst CIA dazu verdonnert, bis August endgültig zu sagen, ob das Coronavirus tatsächlich aus einem chinesischen Labor kommt oder nicht. Wenn sich dies je schlüssig beweisen lässt, Herr Thiele, was will Präsident Biden denn mit dieser Erkenntnis machen? Schadensersatz fordern? Und wie wollte er den durchsetzen? In China einmarschieren?
Ja, er kann China außenpolitisch unter Druck setzen. Wir haben ja im Augenblick eine Situation, in der sich die Wertschöpfungsketten weltweit verschieben. Amerika ist unter Druck, nicht zuletzt auch deshalb, weil China in den letzten Monaten ungeniert produzieren konnte und auch Wertschöpfungsketten ungeniert verändern konnte, während wir im Westen insgesamt, nicht nur die USA, doch sehr mit den Auswirkungen zu kämpfen hatten. Und natürlich ist die Situation eine ganz andere, ob China und in Klammern Russland als Samariter auftreten, die aus Großzügigkeit hier und da helfen, oder ob sie gegebenenfalls vielleicht leichtfertige Verursacher dieser ganzen Pandemie sind und man sie dann in allen möglichen Gremien unter Druck setzen könnte, eben mehr preiswert oder umsonst oder schadensersatzmäßig zu liefern.
An Brisanz gewinnen dürften die Auseinandersetzungen zwischen China und USA auch um Taiwan. Denn das ist immerhin das einzige Land mit Herstellern, die die Welt mit Chips für Computer versorgen kann. Nicht mit den Speicherchips, sondern mit den viel komplizierteren, aufwendigen und teuren Logikchips, die die Rechenoperationen ausführen. Und was Knappheit an diesen Chips bedeutet, das erfahren die Autohersteller gerade schmerzhaft. Es gibt zu wenige Chips, die Autohersteller bekommen keine. Und Autos, die ohne moderne Elektronik keinen Meter mehr fahren können, die können nicht produziert werden. Aber auch China selbst braucht dringend Logikchips, kann sie selbst nicht oder noch nicht produzieren. Computerchips, die entwickeln sich neben dem Erdöl als wohl der wichtigste künftige Rohstoff der Welt. Herr Thiele, wird es auch Kriege um Chips geben? China hat gedroht und immer wieder betont, Taiwan, das gehört eigentlich zu China.
Ja, ich kann es nicht ausschließen. Also man befürchtet es ja nun schon seit Jahrzehnten, man glaubt es immer nicht. De facto sind wir in einer guten Woche, weil China ja den 100. Geburtstag seiner Revolution feiert. Und man in Sorge ist, dass das zum Anlass genommen werden könnte, generell eine Reihe von neuen Seiten aufzuziehen. Was das gegebenenfalls in Richtung Taiwan bedeuten kann, weiß man nicht. Generell ist China mittlerweile ein sehr, sehr unangenehmer Nachbar in der Region, der sehr harsch und auch sehr mächtig und auch sehr wirkmächtig auftritt. Die Amerikaner tun sich zunehmend schwer, nicht nur mit Verbündeten in der Region, die dagegen halten, weil diese ja auch alle wirtschaftlich in einer Form abhängig sind von China, sondern auch mit ihren militärischen Kräften da hineinzukommen. China ist eben mittlerweile eine Hightech-Macht, eine Macht, die in bestimmten Bereichen die USA überholt hat oder zu überholen droht. So hat Eric Schmidt vor kurzem noch mal festgestellt, dass Amerikaner bei der künstlichen Intelligenz schon hinter China ist. Die Chinesen wollen bei der Mikroelektronik bis 2030 die Weltmacht Nummer eins sein. Und im Quantumbereich sind sie bereits im Weltraum präsent, der Westen nicht. In den Rechnern sind sie ziemlich stark. Also man muss das schon sehr im Auge behalten. Die ganze Arithmetik und Machtbalance verändert sich wirtschaftlich, aber auch militärisch. Und wann der Break-Even-Point ist, in dem das Versprechen, Taiwan wieder einzugemeinden, eingelöst wird, kann man schwer beurteilen. Aber der 100. Geburtstag könnte so einer sein.
Der von Ihnen erwähnte Eric Schmidt übrigens war lange Zeit Google-Chef und einer der mächtigen Männer der amerikanischen IT-Industrie. Jetzt liegt erheblicher Zündstoff in der Frage verborgen, woher kommt denn das Coronavirus? Und es treten immer mehr brisante Informationen an die Oberfläche. Das ominöse Labor in Wuhan diente ja wohl auch ein wenig als verlängerte Werkbank der USA. Oder was wissen Sie mehr dazu, Herr Thiele?
Ja, die Frage ist ja jetzt virulent. Sie wurde eigentlich schon vor einem Jahr gestellt, ist aber damals noch als Verschwörungstheorie gleich wieder verworfen worden. Die Fakten haben sich eigentlich kaum geändert. Es gibt eine ganze Reihe von beunruhigenden Details, die jetzt beim Graben sozusagen noch virulenter und ja, drängender werden, die sagen, wir müssen in jedem Fall etwas tun, ob dieses Virus nun aus dem Labor entkommen ist oder auch nicht. Denn mit dem Virus selbst befasst man sich schon sehr lange. In Amerika über viele Jahre, dann als dort zu viele Laborvorfälle mit anderen Dingen passierten, wurde es outgesourced nach China, nach Wuhan, zur weiteren Untersuchung. Es gibt eine Verbindung nach Kanada. In Kanada nicht nur in ein Labor, sondern auch noch mit chinesischen Wissenschaftlern, einer davon im Bereich der Biokampfwaffen bestens versiert. Diese wurden inzwischen aus Kanada des Landes verwiesen. Also da sieht man schon mal, da ist schon mal eine ganze Menge Brisanz drin. In Wuhan gibt es gleich mehrere Labors. Die Chefin dieses großen Labors, das sich damit befasst, kraucht regelmäßig in diesen Höhlen rum und sucht ganz besonders brisante Viren und nimmt sie mit. Und auch dort gibt es zahlreiche Vorfälle in den Labors, bei denen Wissenschaftler erkrankt sind. Das Ganze liegt zum Teil wenige hundert Meter weg von dem Marktplatz, der als ja der Ausgangspunkt der ganzen Sache gilt. Also wir sehen einfach, es gibt sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen, die sich hier befassen. Und das Versprechen von Biden, von Präsident Biden, uns nun alle Details offenzulegen, in Klammern, es sei denn, es gibt Details, die man nicht offenlegen kann, ist gut gemeint, aber wird uns wahrscheinlich doch nicht alle Offenbarungen liefern, die wir wünschen wollen. Warum? Weil kaum alle beteiligten Mächte und Nationen und Wissenschaftler gerne alle ihre Geheimnisse, die sie in diesem Kontext der Viruserforschung betrieben haben, der Weltöffentlichkeit offenlegen wollen. Es sicherlich auch nicht das Interesse gibt, jetzt genau darzulegen, wie die Viren über den Teich nach China geschickt wurden, um dort weiter zu bearbeitet zu werden. Die weitere Befassung amerikanischer Wissenschaftler und Aufsichtsbehörden in Wuhan, die auch noch dort kontrolliert haben, auch das ist ein problematisches Thema. Dann gibt es sozusagen Informationskriegs nutzen, wenn ich das so sagen darf, weil sich Russland und China sehr bemüht haben, im Kontext der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen, wie sehr sie helfen und wie sehr sie unterstützen und wie schwach Demokratien als Regime eigentlich sind, mit solchen Krisen umzugehen, während die westlichen Demokratien natürlich das Interesse haben, die Stärke der Demokratie in den Vordergrund zu rücken. Also haben wir jetzt alle möglichen Beteiligten, die eigentlich kein volles Interesse an der ganzen Wahrheit haben. Aber was wir als Konsumenten des Virus, also die Betroffenen, die den Schaden haben, uns merken sollten, ist, es wird geforscht im Detail und der Umgang damit ist nicht sicher. Und das sollte uns besorgen und wir sollten darauf achten, dass ähnlich wie in anderen kritischen Technologien hier die Sicherheit verbessert wird. Da sollten wir jetzt im Kontext dieser Untersuchung unsere Finger drauflegen, in die Wunde legen und darauf drängen, dass man künftig besser in der Forschung damit umgeht, weil die Konsequenzen eigentlich eben ganz verheerend, weltweit verheerend sein können.
Diese RNA-Impfstoffe bergen ja noch einen weiteren hochexplosiven Aspekt, nämlich einen militärischen, denn die können als Fortsetzung der Biowaffen mit neuen Technologien gewertet werden. Biowaffen bisher selbst waren für Militärs ja nicht so besonders reizvoll, weil die eigenen Truppen und Leute nicht geschützt werden konnten. Doch diese neuen genetisch designten Impfstoffe, wenn man sie denn so bezeichnen kann, sie eröffnen vollkommen neue Möglichkeiten.
Generell waren eben Biokampfstoffe immer ein zweischneidiges Schwert, das einen im Zweifel auch selbst traf. Nun sind wir ja weiter in verschiedener Hinsicht. Erstmal sind die menschlichen Gene mittlerweile ausgelesen. Das war bis vor kurzem noch nicht so. Zum Zweiten ist das eine extrem komplexe mathematische Angelegenheit, die eben mit den bisherigen Rechnern nicht gut gelöst werden konnten. Jetzt sind die Rechner so leistungsstark, dass man und werden eben absehbar immer leistungsstärker, sodass man eben hier tatsächlich bis ins Letzte hinein durchrechnen kann. Dies bedeutet im Grunde, dass man bei Biokampfstoffen, auch Viren, wenn es dann so ist, im Design immer feiner sein kann. Das heißt also, ich kann mir bestimmte Blutgruppen, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die genetisch vergleichbares Material haben, vornehmen. Ich kann mir am Ende des Tages, wenn ich den Aufwand betreiben möchte, auch Individuen vornehmen und kann hier jetzt über die RNA-Stoffe dann gleichzeitig die schützen, in kleinen Gruppen zum Beispiel, die ich eben schützen möchte vor dem Ausbringen des Virus, sodass dann eben nur einzelne Gruppen oder eben größere Bereiche betroffen sind, je nach Design. Also das sind natürlich schon Perspektiven, die einen besorgen können. Man wird das hier im Auge behalten müssen. Das Grundproblem, das wir häufig haben, das ist wie bei Datenschutz und vielen anderen Dingen, künstliche Intelligenz, Drohnen, das Verbieten bei uns nützt ja nichts, weil wir in der Regel nicht die Täter sein werden, sondern tendenziell eher Opfer solcher Tätigkeiten sein werden. Und von daher wird man im Eigeninteresse auch die Forschung vorantreiben müssen, um sich dann gegebenenfalls auch schützen zu können. Die gute Nachricht, the good news ist, dass wir jetzt durch die BioNTech und andere Impfstoffe Produktionskapazitäten aufbauen, die uns dann gestatten, auch die Impfung, den Schutz vor solchen Kampfstoffen im größeren Maße vorantreiben und zügig vorantreiben zu können. Es ist wie immer in der Technologie, es ist ein Rennen, ein Wettlauf mit der Zeit und auch ein Dynamikwettlauf. Wer ist sozusagen der schnellere Innovator und kriegt die besseren Applikationen hin? Wir müssen das Thema im Auge behalten.
Ja, welche strategischen Bedeutungen könnten denn diese neuen genetischen Impfstoffe bei den Sandkastenspielen der Militärs einnehmen?
Das kann man ja immer nur für die Streitkräfte, die man kennt, sagen. Ich selbst weiß ja beispielsweise, dass aus den Auseinandersetzungen zwischen China und Indien offensichtlich schon merkwürdige Dinge experimentiert wurden. Also man kann eben nicht davon ausgehen, ausgehen, dass es keiner der beteiligten Akteure nutzen wird. Ich weiß, dass im Westen im Prinzip Biotechnologien im Wesentlichen dafür genutzt werden sollen, die Performance der eigenen Leute zu verbessern. Das heißt, meinetwegen, wie kann ich jemanden, der endlos lange wach bleiben muss, daran hindern, müde zu werden oder besser seine Aufmerksamkeit hochhalten? Also dopen, wenn man es so sagt, gezielt gerichtet dopen. Es gibt andere Dinge, wie kann ich bei großem Blutverlust, bei Verwundung große Mengen an Flüssigkeit, die das Blut ersetzen, wieder beifügen. Also wie kann ich physische Stärken, Verstärken, Sprungkraft, Armkraft, Lasttragekraft, was kann ich da stärken? Also es wird im Grunde in all diesen Bereichen herum experimentiert und auch Fortschritte erzielt. Nichtsdestotrotz ist im Westen, soweit ich das eben überblicken kann, das Thema Biokampfstoffe eher ein Thema, wo man die Urteilsfähigkeit erhält und wo man auch eine Art Sensitivitätsanalyse macht. Was könnte aus einer Veränderung dieses oder jenes Virus heraus für eine Gefährdung entstehen, aber es ist hier definitiv aus meiner Kenntnis keine Anwendung beabsichtigt. Nichtsdestotrotz, wer will all diese Dinge ausschließen, insbesondere wenn böswillige Akteure im Spiele sind?
Wohin, Herr Thiele, bewegt sich denn eigentlich die konventionelle Kriegstechnologie? Wir erleben jetzt Scharmützel, wie zum Beispiel das mit der britischen Fregatte und den russischen Geschossen, wobei die Fregatte erstaunlicherweise nicht an dem Platz war, wo sie eigentlich hätte sein sollen. Sie wurde elektronisch an einen anderen Ort verschoben. Doch welche Rolle spielt diese traditionelle Kriegstechnologie noch? Gibt es Artillerie in Zukunft?
Ja, also wer im Zielbereich von Artillerie gesessen hat, das gibt viele, weil man setzt sich in der Ausbildung von Leuten oder setzt sie gerne in einen Bunker und schießt dann da drauf, damit man einfach mal dieses Gefechtsgefühl mitbekommt und lernt, mit der Panik, die einen notgedrungen dabei überfällt, umzugehen. Will sagen, also traditionelle Kriegstechnologie bleibt sehr zerstörerisch und sehr beunruhigend, das ist schon mal klar. Aber es tun sich jetzt natürlich viele neue und weitere Felder aus. Also es bleibt einfach bei dem, was war, und es kommt viel Neues dazu. Jetzt gerade in der Krim mit den Briten wird es wohl so gewesen sein, dass was da geschossen wurde und geflogen wurde, im Kontext einer angemeldeten Übung erfolgt ist in der Nähe der Fregatte. Dass man aber zum Beispiel elektronisch die Fregatte bewegt hat, sodass sie auf dem Radarbild nicht dort war, wo sie physisch war. Und das sind natürlich Dinge, die einen, wenn man selbst am Steuer eines Schiffes sitzt oder eines Flugzeuges, schon enorm beunruhigen können, wenn man nicht mehr so genau weiß, wo bin ich jetzt eigentlich, und hat der andere die Möglichkeiten, diese Technologien so anzuwenden. Und offensichtlich verfügen die russischen Streitkräfte über leistungsfähige Technologien, um genau das zu machen. Und jetzt wird, und jetzt kommen wir wieder zur Fregatte, das natürlich munter gemischt mit Cyberfähigkeiten und mit Informationskriegsfähigkeiten, also der Fähigkeit, Berichterstattung so zu beeinflussen, dass sie kognitiv wirksam ist, also verhaltensändernd am Ende auf den anderen wirkt. Und das sehen wir jetzt beispielsweise auch in der Berichterstattung über die Fregatte, weil eben Reporter an Bord, Berichterstattung darüber, diesen Eindruck eines Angriffs auf die Fregatte erweckt und damit eben die russische Haltung viel härter darstellen lässt und das vielleicht sogar im Sinne der russischen Regierung ist, dass das so passiert. Also man muss dann immer fragen, wem nutzt es? Cui bono, nicht? Diese klassische Frage, wem nutzt das? Und so verwischen sich jetzt die Realität, die Wirklichkeit, die wir spürbar erfahren können, mit der virtuellen Realität. Und keiner weiß mehr so ganz genau, in welchem Spiel bin ich denn? Ist es das, was ich sehe? Ist es das, was ist? Oder ist das nur eine Vortäuschung? Ist das, was ich höre, das, was der gesagt hat oder gemacht hat? Oder ist das nur eine Vortäuschung dessen? Und werde ich vielleicht in meiner Entscheidungsfindung beeinflusst durch viele kleine Fehlinformationen, die mich graduell wegbringen von dem richtigen Urteil, das ich treffen wollte? Also bin ich noch der ich sein sollte und der ich eigentlich sein möchte? Diese Mischung kommt, und zudem kommt Masse wieder in den Gefechtsraum. Es ist ja kein Feld mehr, das ist heute ein, ein n-dimensionaler Raum, viele Dimensionen, kleine Drohnen. Wir hören jetzt jüngst, dass in Libyen türkische Drohnen autonom eingesetzt worden, um Menschen zu jagen. Wir hören, dass in Indien Schwarmtechnologien getestet werden, gerade wie man eben große Mengen an kleinen Drohnen autonom einsetzt. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass solche Technologien, wenn sie dann entstehen, auch den Weg zu uns finden und es damit der Fantasie des Programmierers überlassen bleibt, was damit angestellt wird. Also man sieht, das Thema Krieg, Kampf und aber auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung vermischt sich miteinander, wird multidimensional und derjenige, der sagt, ich mache nicht mit, ne, wir erinnern uns, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir. Das heißt, derjenige, der sich jetzt technologisch nicht aufstellt, wird sich freiwillig für eine Opferrolle melden. Wir müssen also mit der Innovationsdynamik Schritt halten. Wir müssen dann aus einer Position der Stärke auch eine Art Governance etablieren, also Spielregeln. Was darf ich, was darf ich nicht? Und wir dürfen uns nicht all dem nur verweigern, weil das wird uns nicht gut bekommen.
Die Spielregeln sind ja mittlerweile vollkommen andere als früher. So wurde auf russischer Seite die Militärdoktrin geändert und in der Theorie jedenfalls gilt die hybride Kriegsführung als Doktrin. Was bedeutet denn das für uns, Herr Thiele?
Ich bin davon überzeugt, dass Sie da schon wesentliche Schritte gemacht haben. Und es ist ja wie immer, man kann sozusagen, wenn man sich Osama bin Laden anschaut, der ja mal früher ein amerikanischer Verbündeter war und dann auf Umwegen dann zu einem erbitterten Gegner geworden ist. So ähnlich ist das auch im Kontext der hybriden Kampagne, hybriden Kriege. Der russische Generalstabschef Gerassimow hat sich ja angeschaut, was insbesondere im arabischen Frühling in Unterstützung der arabischen Revolutionäre von westlicher Seite unterstützend angelegt wurde. Dazu zählt auch das Thema Maidan, Ukraine dabei. Und was er gemacht hat, was der Westen unterlassen hat, ist das Ganze zu konzeptionalisieren. Das heißt also nicht nur Stückwerk, mal hier was ausprobieren und da was auszuprobieren, sondern im Großen, in diesem großen strategischen Kontext, wie setzt man Streitkräfte ein, wie gewinnt man Kriege, wie gewinnt man ideologische Auseinandersetzungen, hat er den militärischen Teil, was kann das Militär dazu beitragen, konzeptionell beschrieben. Die politische Führung hat ihn angewiesen, es so zu tun und hat sich auch aufgestellt, sodass die zivile russische Seite kompetent und konzeptionell mitspielt. Und das haben sie geübt, zunächst mit Modellbildung, Simulation, anderen Übungen, haben das in der Krim erstmalig exerziert und sind, wie soll man sagen, penetrieren permanent ihre Nachbarn, üben das weiter in Syrien, üben das weiter in Libyen, sodass hier jetzt neben der konzeptionellen Durchdringung des Themas mittlerweile auch schon sehr erprobte fachliche Fähigkeiten entstanden sind. Und wir wachen gerade auf, wir Europa oder wir die NATO oder wir, die Amerikaner in uns, alle wachen jetzt so langsam auf und sehen, dass der Zug schon ein Stück weitergefahren ist und man sich jetzt sputen muss, sowohl technologisch wie auch kognitiv, also über die Konzepte mit diesen Dingen umzugehen und was man da machen kann. Und dann gibt es noch eine Seitenflanke, eine Sichel sozusagen, mit der keiner rechnet. Das ist das private Gewerbe, Wirtschaft. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Also bei allem Eifer, mit dem Amerikaner oder Chinesen Daten sammeln, die sind nichts gegen ein Alibaba oder ein Amazon, die weitaus mehr Daten haben, die mit diesen Daten uns allen in den Kopf kriechen und wissen, was wir wollen, was wir suchen, was unsere Wünsche sind, was wir kaufen, die uns sozusagen einzeln Millionen, milliardenfach erfassen und monitoren. Und man kann sich vorstellen, wenn ich solche Applikationen jetzt in einer psychologischen Kriegführung, in einer Informationskriegsführung oder auch sogar im physischen Verfolgen mit Drohnenkoppel, was da alles möglich ist. Also auch hier sind nicht staatliche Akteure und nicht nur Terroristen denkbar, die sich hier in dem Feld engagieren. Wir haben also viel zu tun, um weiterhin sicherzustellen, dass der Staat die Hoheit ist und dass der Umgang der Staaten miteinander diszipliniert ist und sich auch an Regeln hält.
Ja, ich muss zugeben, mir fällt es schwer vorzustellen, wie Europa in diesem Spiel überhaupt noch mithalten kann, wo es kaum mehr in der Lage ist, eine anspruchsvolle Chipproduktion oder gar eine IT-Industrie auf die Beine zu stellen. Können wir uns vor lauter Klimaretten eigentlich noch damit befassen, dass wir nicht nur von innigen Freunden umgeben sind, die uns lieb haben? Appelle an die Menschenrechte gegenüber China ist vermutlich nicht die richtige Strategie. Und aus der Sicht von Wissenschaft und Technik her betrachtet, haben wir die meisten Technologien der Zukunft ja bereits aus der Hand gegeben. Dagegen heißt die chinesische Strategie Raumbesetzung. Was haben wir, Herr Thiele, denn doch dem entgegenzusetzen?
Ja, es ist tatsächlich sportlich, aber ich fange mit einer kurzen Antwort an. Das Gold liegt auf der Straße bei uns, während die Chinesen exzellent sind darin, Gold zu produzieren. Also die Chinesen und andere Asiaten müssen das Gold erst noch machen. Bei uns ist es bereits da. Das ist Know-how, Wissen, Wissenschaftler. Man muss sich das nur mal anschauen. Im Bereich Quantentechnologien sind die Hälfte der weltweiten Quantenwissenschaftler Europäer. Nur die Programme, die im Augenblick gefahren werden im Quantenbereich, sind mehrheitlich im Bereich Nordamerika und Asien. Das heißt also, uns fehlt es im Grunde nur an dem Verständnis, zu erkennen, dass das wichtig ist und Geld und Projekte aufzulegen, um das Know-how, das wir haben, dann eben auch nutzbringend anzubringen. Und das gilt natürlich in einer Vielzahl anderer Technologien. Viele von uns werden sich noch daran erinnern, dass die erste größere Roboterfabrik bei uns war, in Baden-Württemberg, die dann an China verkauft wurde. Es ist im Grunde immer dieses Missverständnis, das eine ist wirtschaftlich und das andere hat eben andere Sicherheits- oder sonstige Zusammenhänge. Nein, alles hängt mit allem zusammen. Und alles, was wir hinkriegen müssen, ist im Grunde diese intellektuelle Kurve zu erkennen, dass wir, wenn wir wollen, dass die Leute eine Rente haben, dass sie eine Krankenversicherung hat, die auch was für sie tut, dass wir dafür Geld verdienen müssen und das Ganze nur in einer regulierten, ökonomisch prosperierenden Umgebung stattfinden kann. Und dann müsste ich mir eben Gedanken machen, wie mache ich das alles? Und da ist ja diese alte Erkenntnis, alles hängt mit allem zusammen. Der Wohlstand meines Nachbarns ist auch mein Wohlstand. Also ich muss gar nicht jetzt ganz eigennützig nur für mich und an mich denken, sondern wenn ich an andere denke, ist das auch gut. Dummerweise, wenn ich das vielleicht noch nachschieben darf, ist in vielen, wenn nicht in den meisten, zumindest unserer großen Unternehmen, die Raison d'être eine andere. Sie sind Quartalzahlen getrieben. Sie müssen also im Grunde jedes Vierteljahr nachweisen, dass sie auf einem guten Ertragskurs sind. Und das Management ist provisionsgetrieben. Das heißt, dem Management geht es in der Zielsetzung gar nicht in erster Linie darum, der Firma strategisch mittel- und langfristig eine nachhaltige Performance zu schätzen, sondern sie wissen, sie müssen in 2 bis 4 Jahren ihrer Cheftätigkeit in der Spitze des Unternehmens gutes Geld machen, damit sie den Rest ihres Lebens und ihre Familie gut verbringen können. So, das ist natürlich der falsche Incentive, um bei diesen Weltmarktgegebenheiten Schritt zu halten. Das heißt, wir brauchen eben nicht nur in der Politik mehr strategische Weitsicht, sondern wir bräuchten auch in den Unternehmen die Weitsicht. Bis jetzt haben uns die Mittelständler im Wesentlichen immer über Wasser gehalten und gerettet durch ihre Initiative, ihr Denken. Aber wenn man bis heute sieht, dass wir mit der Digitalisierung weiter schwer zurückhängen, die brauchen natürlich auch. Die brauchen eben ein schnelles Internet. Gerade wenn sie an die modernen Internet der Dinge Anwendungen in modernen Fabriken denken, wenn sie daran denken, dass sie Hochleistungsrechner ja auch irgendwie mit ihren Daten bewegen können müssen. Also was nützt es, wenn sie einen ganz schnellen Rechner haben und die Daten kommen irgendwo hin, die sie damit bewältigen können. Und das sind eben Dinge, die machen heute Chinesen und Amerikaner. Die sorgen dafür mit ihren Ventures, dass ihre Daten gut bewegt werden können. Und wir träumen sozusagen vom Bauernhof im Grünen, mit dem unser Leben schön ist. verkennen aber, dass man irgendwas tun muss, dass dieses Leben auch schön geraten kann. Also hier ist auf allen Ebenen im Grunde Verbesserung möglich. Aber nochmal, das Gold liegt auf der Straße. Uns müsste es ja nur gelingen, diese Goldkörner, die wir haben, aufzupicken und nützlich einzusetzen.
Hat der Bundestag diese Goldkörner jetzt gerade noch in letzter Minute aufgepickt? Denn kurz vor Ende der Legislaturperiode ist noch schnell durchgedrückt worden, dass der Verteidigungsetat auf 50 Milliarden Euro ansteigt. Es werden neue große Rüstungsprojekte geplant, wie das neue Luftkampfsystem und ein deutsch-norwegisches U-Boot-Projekt. Und mit der französischen und spanischen Rüstungsindustrie zusammen soll auch die deutsche Rüstungsindustrie an dem Next Generation Weapon System arbeiten, dem Waffensystem der Zukunft. Ist das in Ordnung oder ein zu schneller Schuss?
Wir werfen im Augenblick, denke ich, mehrheitlich noch gutes Geld, schlechtem Geld hinterher. Das ist der Punkt, den wir im Augenblick im Grunde haben. Es muss ja erschrecken, wenn man feststellt, dass Russland mit dem Bruttosozialprodukt der Italiener der ganzen Welt Schrecken einjagt und Deutschland mit diesem viel größeren Bruttosozialprodukt es nicht schafft, die Panzer bis zum Kasernentor fahren zu lassen, die Schiffe schwimmen zu lassen oder die Flugzeuge fliegen zu lassen. Offensichtlich kann man also mit dem gleichen Geld unterschiedliche Ziele erreichen. Das beginnt eben tatsächlich am Anfang erstmal mit der Konzeption. Das heißt, ich muss ein Level of Ambition, eine Ambition haben, was möchte ich tun können. Da werden wir, wenn man schaut, immer von Russland getrieben, erkennen nicht, dass China längst eine europäische Macht ist, deren Eisenbahn in Duisburg endet, deren Schifffahrtslinien in Amsterdam enden, deren Finanzen und Hafentechnologien Hamburg beherrschen und so weiter. Piräus, man kann das jetzt alles durchdeklinieren, kritische Rohstoffe. China ist längst hier und auch nicht nur China, der Fokus der Amerikaner, den man jetzt ja auch durch den Abzug in Afghanistan sieht, auf Asien, bedeutet, dass all diese Problemherde, um die sich Amerika in der Nachbarschaft Europas gekümmert hat, auch noch zu uns kommen. Wir werden uns also künftig nicht allein um Russland Sorgen machen müssen, sondern auch um China, vielleicht auch um Iran und dessen Attitüde, Stellvertreter und Terroristen bis hinein in unsere Heimat und alle möglichen anderen Krisen. Mali hatten wir jetzt ja gerade wieder als einen schlimmen Punkt. All diese Dinge kommen dazu. Dazu kommen diese technologischen Auseinandersetzungen, die hier kommen. Und wie kann ich mit dem zurechtkommen? Ich muss mir eben dieses Paket an Aufgaben anschauen. Da muss ich mir überlegen, bang for the buck, welches Geld will ich einsetzen? Wie kann ich möglichst viel Nutzen aus dem Geld herauskommen, dass ich auch wirksam bin in den Bereichen, wo ich Wirkung haben möchte? Und dann gebe ich es natürlich zielgerichtet und konsequent aus. Das alles machen wir aber nicht, sondern wir geben jetzt Geld in einzelne Programme aus, wundern uns, wenn die dann doppelt so teuer wären und dann vierfach so teuer wären. Also das Geld geht weg und weg und weg. Die Leistungen kommen nicht oder sehr, sehr spät hinterher und die Probleme um uns herum werden immer größer. Diese Kurve müssen wir kriegen. Die können wir kriegen, weil wir ja nicht dumm sind. Es ist tatsächlich eben nur die Auseinandersetzung mit den Problemen und die Diskussion ernsthafter Lösungen. Und dann kann man eine Auswahl treffen und dann kann man sich den Themen auch zuwenden. Und von daher sind wir, glaube ich, noch in der alten Spur, auf Ihre Frage zurückkommend, könnten aber auch mit diesen Beschaffungsprojekten in eine neue Spur kommen, wenn wir uns dann konzeptionell hinreichend Gedanken machen würden.
Wir sind nicht dumm. Diesen Satz von Ihnen finde ich doch sehr charmant und hoffnungsvoll. Das war Ralf Thiele, Oberst AD und Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft zu Berlin, heute im Gespräch. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Auf Wiederhören.
Ja, sehr gerne. Es hat mir viel Freude bereitet und ich befürchte, wir werden öfter Gelegenheit haben, darüber zu reden.